macht ihn rein ins Tor! Ins Tor! Ins Tor! Ins Tor!
Der Deutschland-Achter ist Olympiasieger.
Das war Maren Brinker! Der SSC Peilberg Schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister.
Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht.
Ist auf der linken Seite, jetzt kommt der Schuss! Oh! Nein, 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 nein! Ein solches Spiel!
Spomf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spompf, wie immer mit Tobias Blank und mir. Mein Name ist Robert Witt und unser Gast ist auch ein Altbekannter. Wir machen nämlich weiter mit dem Gast der Vorwoche, Hansa-Legende Juri Schlünst. Beim letzten Mal haben wir über seine große Karriere beim FC Hansa Rostock schon gesprochen. Aufstieg 1991 in die Fußball-Bundesliga, aber das war noch nicht alles, denn da gab es noch ein weiteres Highlight, wobei eigentlich waren es ja zwei, wenn man so will. Europapokal gegen und beim großen FC Barcelona. Und genau da steigen wir jetzt ein. Wie hat Juri Schlünst das Abenteuer auf der großen europäischen Bühne erlebt?
Wir sind da hingefahren und gut, das Stadion war nicht voll, aber es war das größte Stadion, das ich je gesehen habe von innen.
65.000 Zuschauer.
Genau, ich glaube 120 oder so passen da rein oder 100, ich weiß nicht, 100 oder so.
100.
Ganz oben saßen die Hansa-Fans, ich kenne viele noch, die immer noch davon erzählen, wie die dann von Rostock dahin gefahren sind, auch phasenweise mit Autos oder und dann ein paar Anhalter und was weiß ich, die saßen ziemlich weit oben. Wir haben da einmal drin trainiert, wie das so ist, bei Europacup-Spielen, so viel habe ich ja noch nicht kennengelernt, aber da war das schon gigantisch, ne? Wenn man dann während des Trainings da hochgeguckt hat und hat dieses Riesenstadion gesehen. So. Und dann war es auch extrem warm und ich kann mich nur daran erinnern, dass wir beim Spiel nachher, glaube ich, von 90 Minuten vielleicht 10 ist auch ganz schön hoch, 10 Minuten Ballbesitz hatten. Also sonst haben die uns da ausgekegelt. Die haben das Spiel groß gemacht. Stoichkov war außen und Laudrup war außen. Und das war schon gigantisch. Und ich hatte immer nur, ab 60. Spielminute hatte ich immer nur ein Gedanke. Bitte, bitte, wenn ich die Augen jetzt zumache, wenn ich sie wieder aufmache, möchte ich zu Hause sitzen, bei mir zu Hause. Also ich war sowas von K.O. in diesem Spiel, weil du auch fast nie an den Ball gekommen bist. Und die haben da wirklich richtig Rasenschach gespielt. Und deswegen finde ich im Nachhinein, war eigentlich ein 3-0, war eigentlich noch okay. Wir haben dann auch das eine oder andere Tor ein bisschen, oder eins, glaube ich, unglücklich bekommen. Aber das war das Spiel, was sich am meisten bei mir eingebrannt hat. Dieses Spiel in Barcelona.
Ja, weil das ja so bitter war, denn gerade dieses Rückspiel dann nachher zwei Wochen später zu Hause zu haben. Man wusste schon, okay, 0-3, da geht nicht mehr so viel. Für die Fans war es auch klar. Zudem wurden die Eintrittspreise horrend angezogen in der Zeit. Die wurden dann erst einen Tag vor dem Spiel wieder reduziert, als man merkte, na, kauft gar keiner ein Ticket. Und dann sind nur 8.000, 9.000 Zuschauer im Ostseestadion, obwohl es einmal, once in a lifetime, gegen den FC Barcelona geht. Dieses Spiel deswegen in Barcelona auch noch mit den besondereren Erinnerungen als das Heimspiel und das Rückspiel in Rostock?
Na, das Hinspiel, weil das eben so ein gigantisches Stadion war und der ganze Anfahrtsweg und die Vorbereitung auf das Spiel mit Anzug geflogen. Das Heimspiel wäre natürlich richtig gut gewesen, wenn dort 30.000 Zuschauer drin gewesen wären. Das ist natürlich im Nachhinein eine absolute Fehlleistung und Blamage, dass der Verein dort das nicht so hinbekommen hat. Das war für uns Spieler auch total bitter, ist ja klar. Willst ja nicht vor 8.000 Zuschauern da spielen. Zu guter Letzt haben wir gewonnen. Ich glaube aber auch, wenn die anderen da ernst gemacht hätten, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gewinnen können. Aber wir haben es 1-0 gewonnen, das steht in den Annalen. Michael Spieß hat das Tor gemacht und davon kann ich dann auch noch meinen Enkel erzählen. Aber dass das Stadion so halb so leer war, das ist immer noch bitter.
Und es war dann leider auch so ein bisschen der Startschuss in die unglücklichere Phase, sage ich mal. Es ging dann so Schritt für Schritt von der Tabellenspitze weiter runter in den Tabellenkeller. Am Ende war es dann der Abstieg. Tja, war das dann trotz der Euphorie und dass man am Anfang unterschätzt wurde, dann vielleicht doch alles eine Nummer zu groß für den FC Hansa? Oder viel Pech dabei?
Nee, Pech nicht und zu groß auch nicht. Es war einfach hausgemacht. Die Querelen zwischen dem Trainer und zwischen dem Manager, das hat uns natürlich auch alle beschäftigt. Wir sind uns, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind sich eigentlich ziemlich sicher, dass wir die Möglichkeiten und auch die Fähigkeiten hatten, diese Klasse zu halten, und wir hätten sie auch gehalten. Aber das war natürlich nachher, ich bin ja so ein kleiner Sammlerfreak und bisschen ein kleiner, ich heb mir alles auf und habe alte Zeitungsausschnitte von damals. Da war ja jeden Tag, ging es nur um diese Fehde zwischen Reiners und Kische, und sicherlich hat uns das beeinflusst. Der eine oder andere hat dann auch, der dann nicht so oft gespielt hat wahrscheinlich gedacht, jetzt, wenn der Trainer nicht mehr da ist, könnte ich vielleicht spielen, weil die Ellbogen wurden damals auch schon ausgefahren, ist ja klar. Wir hatten auch drei neue Spieler ja bekommen von außerhalb. Aber die Klasse oder die Fähigkeiten hätten wir gehabt, diese Klasse zu halten. Und da bin ich mir bis heute sicher, dass wir das auch geschafft hätten.
Aber wie merkt man das denn im Trainingsalltag? Also man hört ja von diesen Querelen jetzt auch im modernen Fußball, sag ich jetzt mal. Komme ich zum Training und diskutiere dann mit meinen Mitspielern dieses Thema, oder konzentriere ich mich da noch auf den Fußball und mir fällt es erst im Spiel ein? Wie ist das?
Ja, das macht ja jeder für sich selber aus. Und wenn du selber dann Kapitän bist, und muss dann dafür auch sorgen, dass da eine ordentliche Stimmung ist in der Truppe, merkt man das auch, dass dann, wenn da 25 Leute sind im Kader, dass dann Spieler sich natürlich auf die eine oder andere Seite dann schlagen, bei solchen Querelen, wo dann zwei Personen das sind oder wo der Verein gegen, was weiß ich, Berater oder wie auch immer. Denn das ist nicht gut für ein Team, das ist niemals gut. Und das war eben damals so, und ich habe es ja dann auch selber, musste ich ja aus anderer Sicht, aus Trainersicht, das später ja auch irgendwie hinbekommen, und habe daraus ja zumindest versucht auch zu lernen, dass man eben die Spieler, die man dort hat, ja alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil ja jeder irgendwie anders ist. Und wenn dann irgendwann, egal in welcher Mannschaft oder egal im Fußball, ein Trainer irgendwann mal öffentlich in Frage gestellt wird, entwickeln sich natürlich solche Strömungen in Mannschaften oder in Mannschaftssportarten, wo dann die Spieler, die nicht gespielt haben, ihre Chance wieder wittern, die Spieler, die unzufrieden mit dem Trainer sind, auch mal irgendwas loslassen im Training. Und dann ist es natürlich schwer für den Trainer, dann dort die Einheit wiederherzustellen. Und das sieht man auch in der Bundesliga, wenn das nicht funktioniert. Und das ist der Anfang vom Ende für einen Trainer, wenn der in der Öffentlichkeit dann irgendwie kritisiert oder ein Ultimatum bekommt. Das ist, finde ich, nicht gut. Und das hat uns damals natürlich dann auch das Genick gebrochen dort in der Bundesliga.
Ja. Viel Streitereien, viel auf anderen Schauplätzen eigentlich, die der FC Hansa gar nicht brauchen konnte. Dann ging es runter in Liga 2. Und dann ist Juri Schlünz noch ein paar Jahre dabei, aber zur Saison 93, 94 ist dann klar, da ist jetzt bald Schluss. Und dann gibt's wirklich, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, am 30. Spieltag ein Auswärtsspiel in Chemnitz, und Juri Schlünz bekommt, zwar selten, aber wir sprechen jetzt zum zweiten Mal über eine gelb-rote Karte, und damit ist die Karriere beendet, obwohl es in der Saison, glaube ich, 40 Spieltage oder 38 Spieltage gab. Ein Karriereende, das völlig unwürdig war für das, was vorher passiert ist? Oder wie kann man das mit dem Abstand von, ja, was haben wir mittlerweile, 26 Jahren so sehen?
Naja, Karriereende war es ja nicht, ne? Danach ging es ja dann nochmal richtig ab in Parchim. Ich bin ja nochmal nach Parchim gewechselt.
Ja, ich meinte beim FC Hansa Rostock.
Wir sind nochmal von der Landesliga aufgestiegen in die Oberliga.
Das stimmt.
Also das war damals dann nicht mehr die höchste Spielklasse, Robert. Aber
ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Also ist alles gut.
Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, nicht verbittert sein als Fußballspieler, niemals irgendwie sagen, dann höre ich jetzt auf. Mhm. Mir ging das damals so. Ich habe nicht mehr so oft gespielt. Wir hatten nicht so guten Erfolg. Ich war immer noch Kapitän, war öfter verletzt, war aber, ich glaube, 32, das, was ja eigentlich noch kein Alter ist, um aufzuhören, aber hatte eigentlich dann schlussendlich auch in diesem System dann Fußball weiterzuspielen keine Lust mehr, und habe dann diese gelb-rote Karte bekommen, habe vorher noch, glaube ich, 2-3 Tore geschossen und habe dann für mich selber, also sie hat gesagt, so, das war's, dann höre ich jetzt auf hier bei Hansa Rostock. Habe dann die Möglichkeit gehabt, nochmal zu wechseln, aber das wäre im Nachhinein würde ich das jetzt nicht nochmal so machen. Also ich würde immer wieder nach Parchim gehen, weil das eine super Truppe damals war, auch eine tolle Erfahrung, auch mal, dass mir keiner die Trainingsklamotten wäscht und wenn ich wieder losfahren musste, musste ich dann die Tasche, die ich dann von 2 Tagen vorher nicht ausgepackt habe, vom Balkon holen und die Sachen haben gestunken dort wie im Modder. dann, das war okay, aber ich hätte dann, glaube ich, auch nochmal, wenn es dann bei Hansa nicht mehr so funktioniert hatte oder war es ja auch so, hätte man auch nochmal woanders hinwechseln können, auf höherem Niveau.
Aber wir haben einen denn die dann neuen Mitspieler aus Parchim empfangen. War man da nicht erstmal der große Star vom FC Hansa Rostock? Oder gab es erstmal gleich so ein erdendes Ritual?
Nee, das war eigentlich relativ offen alles. Ich war auch nicht der Einzige, der da gewechselt ist.
Gernot Eims.
Wir waren ja dann zu Gernot Eims, genau. Ja. Und wir waren dann 2 oder 3 Spieler, die von Hansa kamen. Wir haben uns da einfach eingepasst und haben dann auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass wir dann etliche Spiele gewonnen haben. Das war natürlich im ersten halben Jahr ein einfaches für mich, dort die Spieler dort ein bisschen auszutanzen und auch Tore zu schießen. Übrigens habe ich da meine besten Freistoßtore geschossen in Parchim. Leider tauchen die nirgendwo auf, weil es damals noch keine Handys gab, wo man filmen konnte. Aber das war eigentlich normal und man hat sich da auch zurückgenommen und ist aufeinander zugegangen und da reden wir immer noch öfter von, dass uns das sehr viel Spaß gemacht hat. Das war eben ehrlich, offen alles und ja, wenn wir dann da angekommen sind, dann kamen eben schon mal 2, 3 Spieler zu spät, die dann irgendwo noch auf dem Mähdrescher gesessen haben oder als Malermeister irgendwo gearbeitet haben und ja, das war ganz gut, um zu sehen, dass es sowas auch gibt.
Es gab dann aber noch ein Abschiedsspiel und da habe ich gelesen, dass Juri Schlünz das selbst organisiert hat. Wie ist das abgelaufen? Also erzähl uns mal, wie sah das aus?
Das hing ja dann auch mit der Situation zusammen, die da mit der ich da zu kämpfen hatte bei Hansa, wo ich dann auch gesagt habe, das hat nicht mehr funktioniert und ich höre jetzt hier auf. Und da wurde dann auch mir angeboten, ein Abschiedsspiel zu machen. Das hatte ich dann auch abgelehnt, weil wir hatten phasenweise nur noch 1200 Zuschauer im großen Ostseestadion. Ich wurde verabschiedet, glaube ich, vor 1000 Zuschauern gegen Saarbrücken. Wenn es geregnet hat, wurden die Zuschauer aufgefordert, auch alle unter die Tribüne zu kommen, damit sie nicht nass werden. Also das war schon keine so gute Phase. Nicht von mir und auch nicht von Hansa Rostock. Und dann habe ich mit Kumpels und Bekannten und ehemaligen Weggefährten das Ding organisiert mit Sponsoren und wir haben dann in Gran Müritz vor 3.500 Zuschauern so ein kleines Abschiedsspiel gemacht mit ehemaligen Spielern und aktuellen Spielern. Thomas Doll war auch dabei und mit dem Schiedsrichter Unicum und mit allem drum und dran. Also das war schon sehr gemütlich und auch unvergessen und hat mich dann so ein bisschen aufgebaut wieder, dass ich gesagt habe, siehst du, es geht auch so noch. Aber in Gran Müritz da 3000 Leute hinzubekommen oder über 3000 Leute, das war, da hingen ja, hing ja bestimmte Sachen dran, auch mit Sicherheit und Autoparken. Das haben mir dann alles viele Leute abgenommen, denen ich heute noch sehr dankbar bin und habe da noch ein kleines Erinnerungsalbum, wo ich dann, wenn ich nicht nach vorne gucke, auch mal nach hinten gucke und mich freue.
Oh ja, und dann begann aber eine Trainerkarriere, Robert.
Ja, zunächst 97 als Co-Trainer unter Lien, dann Zachhuber, Funkel, Fee, dann auch mal als Interimstrainer. Wie war diese neue Rolle auf der Bank?
Das Trainerleben gehen wir jetzt auch nochmal durch. Ich habe schon mit euren Kopfhörern, ich habe schon 2 riesengroße rote Ohren. Das ist total warm hier so untersichtig.
Sagen wir einfach, das ist meine Schuld.
Naja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe Sport studiert nebenbei. 6 Jahre von 81 bis 87. Dann nachher bei Parchim aufgehört, hatte dann die Möglichkeit, über Hansa Rostock wieder zurückzukommen als Nachwuchstrainer und habe da die B-Junioren dann trainiert. Wir hatten ja auch Erich Rutemöller als Trainer, der ja damals da Chefausbilder war beim DFB und irgendwann gab es mal eine Zusammenkunft in Frankfurt. Da waren dann 3, 4 Trainer von Werder Bremen dabei und ich hatte auch eine Einladung als B-Jugendtrainer Ich glaube bis heute, dass da Erich Rutemöller da seine Finger im Spiel hatte. Da war Berti Vogt als Nationaltrainer da. Und da hatten wir dann über Situationen im Jugendsport gesprochen. Da war ich ja ziemlich frisch noch und jung und hatte auch gar keine Erfahrung. Habe dann einfach da meine Meinung zugesagt. Und Berti Vogt hat dann beim Armbrot gesagt, Herr Schlünz, wollen Sie denn irgendwann auch noch mal Ihren Fußballlehrer machen? Und da hatte ich gesagt, ja, wahrscheinlich. Ich habe ja studiert und habe aber jetzt keine Zeit, weil ich die B-Jugend bei Hansa zum ersten Mal trainieren muss, da meine Erfahrungen sammeln. So wie ich dann zu Hause wieder war, hatte ich auf meinem Anrufbeantworter vom DFB eine Nachricht auf Fürsprache von Herrn Berti Vogts. Sollten Sie mal bitte zurückrufen, für Sie ist ein Platz im nächsten Trainerlehrgang freigehalten. So, dann bin ich zu Hansa gegangen und habe gesagt, ich habe hier die Möglichkeit, das zu machen. Ich würde das gerne nutzen. Es ist auch ganz gut, wenn die jetzt uns helfen hier, dass man dann nicht absagt. Dann hat Michael Diesel war damals der Präsident und Karl-Heinz Lemke, der Nachwuchsverantwortliche, die haben mich total unterstützt und haben dann auch zugesagt und haben gesagt, klar, wir unterstützen dich. Und dann bin ich dann ein halbes Jahr habe ich dann meine Fußballlehrerausbildung in Köln gemacht. Bin jedes Wochenende nach Hause gefahren und wieder hingefahren. Und da waren so Spieler dabei wie Frank Neubert, Bernd Schuster, Rudi Bommer. Eine gute Truppe, alles ehemalige Bundesligaspieler. Und hatte dann im Prinzip meine Lizenz. Und die konnte ich dann auch nutzen für weitere Stationen. Und während des Fußballlehrerslehrgangs hatte ich dann einen Anruf, komm mal bitte nach Rostock. Frank Pagelsdorf ist nicht mehr Trainer, das ist Ewald Lieden und der möchte gerne noch einen Co-Trainer dazu holen. Das hatte Herbert Maron mir damals gesagt und möchte sich mal mit dir unterhalten. Und die haben dann, glaube ich, auch Andreas Sachuhr und Herbert Maron haben dann dem Ewald Lieden mich vorgeschlagen und dann ging das so los, ohne dass irgendwas geplant war. Also das stand für mich gar nicht zur Debatte und dann bin ich nach Rostock gefahren und zwei Tage später war ich Co-Trainer in der Bundesliga.
Gibt es eigentlich noch jetzt so 20 Jahre später noch so richtig enge Verbindungen auch zu Ewald Lien zum Beispiel oder den damaligen Cheftrainern?
Also mit Ewald habe ich meinen ersten Podcast gemacht.
Das, was?
Ja, ihr wart zu spät, ihr wart zu spät. Das ist ja jetzt, kommt ja des Öfteren vor, jetzt Podcasts aufzunehmen. Also das hatten wir gemacht. Aber der Kontakt ist sporadisch nur da. Also man ist jetzt nicht permanent. Dazu haben auch die Trainer jetzt, das war Ewald Lien, Armin Fee, Friedhelm Funkel, dazu haben die auch viel zu viele Stationen durchgemacht, dass sie sich permanent mit allen Leuten fest unterhalten. Und das ist auch nicht so gewachsen. Ich hätte es damals sehr gerne gehabt, dass ich mal so 10, 12 Jahre mit einem Trainer zusammengearbeitet hätte. Aber es war damals ja immer so, nach 1,5, 2 Jahren kam ja immer wieder ein neuer Trainer. Und bis ich dann nachher dann selber gesagt habe, ich könnte mir das auch vorstellen, das mal auszuprobieren.
Ja, und dann kam genau diese Chance, mal Cheftrainer auch zu sein, das wirklich nicht nur mal für eine kurze Zeit zu übernehmen, sondern wirklich eine Dauerlösung zu sein. Rückblickend, ist das wirklich eine Erfüllung gewesen, zu sagen, okay, das war ein toller Schritt, weil klar, meistens endet das mit einem Rauschmiss oder einem Rücktritt. Es ist das Trainerleben ja auch nicht so ganz einfach, ne?
Nee, also da ich ja nie irgendwie das Ziel hatte, irgendwo in der Bundesliga Trainer zu machen, sondern immer nur, ich wollte total gerne im Nachwuchs arbeiten und dort den Kindern dort was beibringen, die dann auch richtig zuhören, war dann natürlich meine Co-Trainerzeit ja von vielen Cheftrainern geprägt. Aber es ist natürlich auch einfach für einen Co-Trainer, wenn mal irgendwie der Cheftrainer dann nicht mehr da ist, entlassen wurde, freigestellt wurde, mal zwei Spiele zu machen. Und wenn der liebe Gott dann ein gutes Einsehen hat, gewinnt man die Spiele noch. Und dann wird gleich gesagt, na Mensch, der kann auch Trainer machen. Das war niemals ein Thema für mich, bestimmt 3 oder 4 Jahre lang. Und dann kam ja nachher so eine Phase, dass dann Cheftrainer auch ihre eigenen Co-Trainer irgendwie mitbringen und dann im ganzen Team wechseln. Und da hatte ich dann nachher mir schon fast gedacht, wenn es irgendwann mal soweit ist, ich war ja 3-mal nacheinander Interimstrainer, dann kommt irgendwie mal ein Trainer und dann sagen alle, ja, jo, das war eine tolle Zeit, aber jetzt geht das nicht mehr, du musst irgendwas anderes machen. Und da habe ich dann mit ein paar Leuten gesprochen, die mich die Jahre begleitet haben, aber nicht mehr bei Hansa waren, ob ich das dann selber mal angreifen soll. Ich war der Meinung, dass wir auch eine gute Mannschaft hatten, mit richtig guten Fußballern, die Armin Fee damals ja auch zusammengestellt hat mit mir, also nicht nur mit mir, sondern auch mit im Scouting-Bereich. Und dann habe ich das in Angriff genommen. Das hat 14 Monate gedauert. Ich war 14 Monate wie ein Verrückter unter Strom. Ich bin ein Auto gefahren, habe meiner Familie nicht zugehört, weil ich schon wieder überlegt habe, was ist nächsten Tag bei der Pressekonferenz. Mach keine Fehler, steig bitte nicht als Erster nach 10 Jahren mit der Mannschaft ab. Mhm. Und im Nachhinein ist es dann ja so geendet, wie es meistens endet, aber doch etwas bisschen bitter. Aber ich kann jetzt für mich sagen, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe gezeigt, dass ich auch Leute führen kann, 25 Leute, die Mannschaft, Entscheidungen fällen kann vor 40, 50 bis zu 80.000 Zuschauern. Und das hatten wir ja auch ganz gut hingekriegt, da wir ja in der Saison dann auch Neunter geworden sind. Also das war eine tolle Erfahrung, die ich auf meiner guten Seite dann abhaken.
Ja, aber darauf dann die Saison nach 7 Heimniederlagen, dann Schluss, unter anderem ja auch das 0-6 gegen den HSV. Ich habe ein Video gesehen, außer Juri könnt ihr alle gehen, Fangesänge. Fühlt sich das dann so ein bisschen rückblickend wie ein Haar in der Suppe an, so eine Niederlage und dann ja so ein Ende?
Naja, das wollte ich natürlich nicht, aber für mich war auch klar, wenn ich bei Hansa irgendwann mal aufhöre, gehe ich nicht nach Duisburg und ich gehe nicht, ins Ausland oder so, weil dazu hatte ich, das war eben, das stand nicht auf meiner Liste, dass ich das irgendwann mal machen möchte. Ich wollte hier im Rostock bleiben, im Umfeld. Und dass es dann aber so endet mit einem 6-0 gegen Thomas Doll noch, der ja dann, der da Cheftrainer war, der Torwarttrainer war Ronny Teuber, dem ich damals im entscheidenden Spiel noch einen Freistoß rein, also als wenn das wieder so sein sollte, dass das nicht nur die Sonne scheint, aber was mich am meisten beschäftigt hatte, waren 7 Heimniederlagen. Das ist ja fürchterlich, ist das. Man kann dann auch gar nichts mehr groß den Spielern erklären. Man sagt immer wieder, ja, und jetzt versuchen wir uns so vorzubereiten und wir werden schon ein Spiel gewinnen, dann verlierst du wieder. Und die Mannschaft hat eigentlich relativ gut noch mitgezogen, auch die Spieler, die dann nicht gespielt haben. Aber es war dann auch nachher Zeit zu sagen, ich höre hier auf, ich gebe jetzt jemand anders die Chance, hier den Posten zu machen, damit Hansa nicht absteigt. Das war das Oberste, also mir ging es gar nicht um mich oder so. Ich wollte eigentlich 3 Wochen vorher schon aufhören, da wurde ich nochmal überzeugt. Weil es war einfach nur die Wichtigkeit, Hansa darf nicht aus der Bundesliga absteigen.
Genau, dann gab es nachher noch eine weitere Interimstätigkeit, die dann auch kurz dann endete mit einem 0-6 gegen Kaiserslautern. Auch ein blödes Ergebnis. Aber lass uns mal auf was Positives schauen. Was war denn das Highlight wirklich dieser Trainertätigkeit? Uns ist da aufgefallen nochmal beim Durchschauen einiger Sachen, dass da einmal ein Dietmar Hirsch eingewechselt wurde in der 83. Minute, der dann in der 85. das 1-0 gegen den FC Bayern geschossen hat durch einen Trainer Juri Schlünz. Ist das so eine besondere Sache, an die man sich dann gerne erinnert, oder fallen dir da jetzt andere Sachen ein?
Ja, das war ja eine Zeit oder ein Zeitpunkt, wo ich Interimstrainer war. Das war im Dezember, das weiß ich noch. Das war eine glückliche Fügung, dass wir da 1-0 gewonnen haben. Es war schon gut, dass wir so lange 0-0 gegengehalten haben. Während meiner Trainertätigkeit als Cheftrainer sind natürlich da ein paar Sachen dabei, die man dann so bestimmte Spiele nicht vergisst. Wir haben bei Bayern München haben wir 2-0 zurückgelegen, haben dann 3-2 geführt und haben dann durch einen Elfmeter noch das 3-3 bekommen. Das war natürlich total cool. Ich werde nie vergessen, wie wir in Dortmund gespielt haben und da ist die gelbe Wand voll und das Stadion voll und du stehst da als Rostocker Trainer und musst da die Mannschaft vorantreiben und Ansprachen in der Halbzeit halten. Also es war wieder für mich was ganz Besonderes. Obwohl ich es eigentlich vorher schon über 250 Mal als Co-Trainer miterlebt habe. Aber das selber durchzuziehen, das war für mich was Besonderes. Und ich bin auch nicht so ein, wenn man heute die jungen Trainer sieht, kann ich die immer nur bewundern, weil was die erzählen können in kurzer Zeit und wie die rüberkommen. Also es ist ja Weltklasse, ist das. Aber ich war, glaube ich, für die Perspektive war ich immer ein ganz guter Co-Trainer, also für mich so. Also da habe ich mich wohlgefühlt, als Cheftrainer natürlich auch, aber ich hatte für mich immer eine ungeheure Verantwortung dem Verein gegenüber. Also vielleicht, wenn ich irgendwo anders mal Cheftrainer gewesen wäre, ich weiß nicht, wie es ist, ob man dann genauso ist, aber wenn du von 6. Lebensjahr bei dem Verein bist, hängt da ein bisschen mehr dran, als wenn man dann seine Sachen packt und dann zum nächsten Verein geht.
Ja, dann auch noch im Vorstand tätig gewesen, die Nachwuchsabteilung betreut. Wie sehr leiden Sie eigentlich, ich sag mal persönlich darunter, dass an diesem Fußballstandort Rostock Stand 2020 derzeit nicht mehr als...
2021
haben wir 21, wir haben schon, erstmal dran gewöhnen, dass da im Moment nicht mehr als dritte Liga möglich ist. Vielleicht der Aufstieg in die zweite, Fragezeichen.
Ja, gelitten habe ich die Jahre, bevor ich dann aufgehört habe bei Hansa. Also 5 Jahre bestimmt von 10 bis 15, das war nicht so einfach. Die permanenten Wechsel von verantwortlichen Trainern, Vorstandsvorsitzenden, Managern dort zu hören. Wir sind ja 2010 mit den A-Junioren noch deutscher Meister geworden. Also darf man ja nicht vergessen, dass Hansa Rostock mit den A-Junioren die beste Mannschaft in ganz Deutschland war. Wir waren zweimal im Finale, einmal noch im Finale 2013, wir waren im Pokalfinale. Also es waren genügend gute Spieler, Nachwuchsspieler da, die phasenweise jetzt auch woanders spielen, ob das dritte oder zweite Liga ist. Und die, wo es dann nicht geschafft wurde, diese einzugliedern, weil es eben permanente andere Strömungen, neue Ideen, neue Berater und was weiß ich gab. Seitdem ich jetzt 2016 bei der AOK Nordost arbeite und auch mein Arbeitsschwerpunkt auch auf andere Sportarten ist, im Vorspann waren ja die Schweriner Volleyballerinnen drin und auch Handball. Also da, das ist jetzt so mein Tätigkeitsfeld als Gesundheitspartner von Vereinen und Verbänden. Aber jetzt ist es eigentlich, umso länger das dauert, dass man nicht mehr so dabei ist, umso ruhiger wird es. Man nimmt das noch zur Kenntnis, aber ich kenne fast gar keinen Spieler. Doch Lukas Scherf, der hat bei uns noch gespielt im Nachwuchs. Uwe Ehlers noch und dann vielleicht noch 2 Angestellte wie Axel Schulz. Und das wird dann immer ein bisschen weniger. Man guckt zwar die Ergebnisse dann und sagt, ja, wieder nicht oder doch. Aber es ist nicht mehr so lebensprägend, wie es vorher war, ne? Dass man dann auch davon relativ betroffen war, wenn man dann in die dritte Liga abgestiegen ist. Also, ich würde es mir wünschen, wenn Hansa Rostock das schafft, wie auch immer. Ich finde es jetzt schon mal gut, dass da auch in den Führungsgremien auf der Trainerposition Kontinuität ein bisschen eingezogen und ein bisschen Ruhe. Die Mannschaft spielt auch besser, habe ich mir sagen lassen, weil viel gucke ich nicht. Also ich gucke auch sehr selten im Fernsehen. Ich mache auch keine Fußballspiele gucken, wo keine Zuschauer drin sind. Das ist der nächste Corona-Punkt jetzt, den ich herbeisehne, dass da wieder 30.000 Zuschauer da irgendwo drin sind, wo man dann wieder Fußball gucken kann. Aber Hansa wünsche ich, dass sie in der zweiten Liga irgendwann mal spielen. Das wird schwer genug, aber für die Zuschauer, für die Fans, für die ganzen Hansa-Begleiter und Schlachtenbummler, die überall ja sitzen, wenn ich durch MV gefahren bin und überall siehst du Hansa fahren oder auch an den Autos. Das hat nicht nachgelassen, auch nicht in der dritten Liga, dieser Beistand.
Ja. Ob die aktuelle Mannschaft das Potenzial hat, aufzusteigen, das würden wir gleich vielleicht nochmal kurz klären. Aber jetzt haben wir noch unsere zweite und auch letzte Rubrik.
Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10.
Da stellen wir Fragen und bitten dich um eine Antwort. Zum Beispiel die Frage, wenn du heute Spiele der dritten Liga siehst, kommt des Öfteren der Gedanke, das konnten wir damals aber nun wirklich besser. 1, nee, das ist auf gar keinen Fall richtig, diese Aussage. Das Niveau haben die auch wie wir früher. Oder 10, nee, da haben wir es damals schon deutlich besser gemacht. Du müsstest dich also immer entscheiden zwischen 1 und 10. Ja, habt ihr damals besser gespielt als die Drittliga-Kicker heute im Ostseestadion? 1, nein, 10, wir haben es damals deutlich besser gemacht.
Tja, es ist schwer, ne, wenn man keine Spiele guckt, wie ich es eben gesagt habe.
Gut, aber dann nehmen wir die nächste Frage.
Ein paar habe ich ja gesehen. Also das heißt ja nicht umsonst Dritte Liga, ne? Sonst wären die ja, wenn die gut wären, wären die ja alle Erste Liga. Also,
dann würden sie in der Oberliga spielen.
Ja, wenn es noch die DDR geben würde. ich würde mal sagen 6.
Profis verdienen im Vergleich zu früher zu viel Geld. 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu.
Boah, das ist eine Frage, die ist, was weiß ich, die würde ich keinem stellen. Also so zu viel Geld, was macht denn der Schlagersänger? Verdient er auch zu viel Geld? Also das ist jetzt, wenn man, das mache ich nicht über Fußball sowas sagen. Also mich ärgert das, also ich sage jetzt nicht mal 1, 10 oder 9, ich spreche jetzt nochmal ein paar Sätze. Wenn ich jetzt die Bundesliga gucke, ärgert ist ja Quatsch, stößt mich das ein bisschen auf, dass fast alle Spieler Millionäre sind. Also wenn Mainz gegen Augsburg spielt, gehe ich mal davon aus, dass jeder so viel verdient. Das finde ich nicht gut. Ich fand es gut immer, wenn Spieler, die richtig gut sind, auch gut verdienen, viel verdienen. Und dass die dann auch dafür zu sorgen haben, dass die anderen Spieler ihre Prämien verdienen und die dann auch zur Mannschaftsleistung beitragen. Und wenn sie eben besser werden, dass sie dann Geld verdienen. Das würde ich ganz gut finden, dass natürlich die Relationen jetzt überhaupt nicht mehr stimmen und dass man jetzt im März irgendwann mal gesagt hat, mal sehen, der Fußball beruhigt sich auch und jetzt kommen wir, machen wir mal alle ein bisschen Demut und was weiß ich, weil wir keine Zuschauer mehr haben, nicht mehr so viel Einnahmen. Das ist im Fußball eben nicht so, denn die Trainer werden ja jetzt auch schon wieder hin und her geschoben, Abfindungen werden gezahlt, Spieler verpflichtet. Das finde ich auch nicht so gut. Aber verdienen tut man immer nur das, was auch zur Verfügung steht. Und das ist in diesem System ist das so.
Mhm. Es gibt natürlich große Fußballer wie Neymar, die auch gerne mal Schauspielern auf dem Feld eine Rolle extra drehen, wenn sie gefoult wurden. Bei uns wurde damals auch geschauspielert. 1, nein, wir sind sofort wieder aufgestanden. Oder 10, ja, das gab es bei uns aber auch, dass wir da nochmal eine Rolle extra gedreht haben.
11. Das gab es auch. Das gab es auch. Es hat bloß, bis auf den Schiedsrichter, die Zuschauer, hat es ja dann in den meisten Fällen nie einen interessiert, wenn man früher zu DDR-Zeiten das nennt, weil viele Sachen wurden ja dann gar nicht gezeigt oder aufgenommen. Also das gab es auf jeden Fall. Und da habe ich ab und zu auch mal meinen Anteil daran gehabt.
Der FC Hansa war und ist mein Leben. 1, nee, 10, voll und ganz.
Ich würde sagen 7.
Warum?
Ja, weil es jetzt nicht mehr mein Leben ist, ne? Also klar war das von meinem 6. Lebensjahr mein Leben. Ich habe auch irgendwann mal mit Hansa Goldene Hochzeit gefeiert, 2015. Was heißt gefeiert? Ich habe dann ein Glückwunschschreiben bekommen und bin 50 Jahre Mitglied, aber es bestimmt jetzt nicht mehr mein Leben.
Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Frage oder Aussage. Thomas Doll ist der beste Fußballer, der je bei Hansa gespielt hat. 1, nee, da fallen mir deutlich noch bessere ein. Oder 10, doch, der war schon richtig gut.
Dann muss ich diplomatisch sagen 5. Es gab welche, die waren genauso gut. Es waren auch andere, die haben anders gespielt, waren aber auch irgendwie besser. 5. Also der Beste war er, würde ich jetzt sagen, nicht. Aber er gehörte mit zu den Besten. Und wenn er nicht zum BFC gegangen wäre, dann wäre er jetzt der Beste für mich.
Ja, jetzt ganz kleiner junger. Seitenhieb, ne? Ja, kleiner, ja. Seitenhieb. Ja. Aber Thomas Doll fand, glaube ich, Juri Schlünz ganz gut als Spieler. Das sagte er uns zumindest vor dieser Aufzeichnung des Podcasts.
Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich habe ja nur eine kurze Zeit mit ihm zusammengespielt. Ich war noch ein ganz junger Spieler. Für mich auch ein wichtiger Ansprechpartner gewesen, weil ich bin mit 17 reingekommen. Und die nächstältesten waren dann, glaube ich, Andreas Tachhuber, Juri Schlünz. An denen habe ich mich dann auch ein bisschen orientiert.
Juri Schlünz ist jetzt ganz rot geworden. 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu.
1.
Okay,
na gut. Mit knapp 60 wird man immer rot.
Ja. Ich fühle mich in Rostock oder auch Sato als Promi. 1, nein, 10, ja.
1. Also wenn ich Sato ist eine richtig lebenswerte Stadt, wird jetzt immer größer, hier kommen immer neue jüngere Leute her, die hier wohnen, ist jetzt nicht mehr das Dorf Sato und Traktor Sato, sondern SSV Sato und eine Kleinstadt für mich, und ich gehe hier auch mit Jogginghose, ich wollte jetzt nicht sagen Gummistiefeln, aber gehe ich auch einkaufen, ganz normal. Also ich gehöre hierher, jetzt seit 23 Jahren, und das ist vorbei.
Ist Juri Schlünz mal am Sportplatz auch zu sehen, beim SSV Sato?
Meine Söhne haben da versucht mitzuspielen, versucht. Aber ab und zu fahre ich dann mit dem Fahrrad mal runter, aber nicht so oft.
Wobei das ja, ich habe das mal beim Handball erlebt, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Usedom, HSV Insel Usedom, das war ein Oberligaspiel, keine Ahnung gegen wen. Und durfte sehen, wie die Leute einfach begeistert waren, als Juri Schlünz in der, im Publikum saß. Also ich habe noch danach mit ein paar Freunden gesprochen, die alle so, ja, mein Papa war da und der hat sich gefreut und endlich mal die Legende treffen. Also auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Leute immer noch gute Erinnerungen haben, ne?
Da kann ich mich auch dran erinnern, an das Spiel. Das war der HSV Insel Usedom gegen Stralsund gespielt.
War das Derby? Echt? Ja, okay.
Krass. Ja, und alle, die gejubelt hatten, hatten vorher von mir 5 Euro gekriegt. Deswegen,
das erklärt einiges zum Spielverlauf.
Sehr schön, sehr schön. Social Media, Facebook, Instagram, sowas lenkt die Profis von heute total ab. 1, nö, das ist mir egal. 10, doch, das stört mich auch schon, dass da jeder immer sein Handy in der Hand haben muss.
Ja, würde ich sagen, 8. Ist, wird überbewertet, müssen sie aber mitleben, alle. Wenn sie es nicht machen, funktioniert es auch nicht. Früher haben wir alle Schlaghosen angehabt und jetzt haben sie Facebook.
und schöne Frisuren hattet ihr damals.
Ja gut, das ist ja auch jetzt eine Legende. Ne? Wenn ich mir alte Schlagersänger angucke, die was weiß ich, aus der BRD damals gekommen sind, die hatten auch hinten ihren schönen Kanten dran. Also das ist ja Uwe Reiners Story wieder. Fokuhila, ist klar, gehört irgendwie zum Osten, aber die Zeit war, die war eben so.
Ja, wobei das kurze Experiment sah ja auch ganz gut aus bei Ihnen, Herr Schlünz, ne?
Ja, ich habe mich, wenn ich morgens aufgewacht bin und habe mich im Spiegel angeguckt, fand ich mich cool. Also ich hatte, wer weiß, wenn ich jetzt 20 wäre oder 21 und Bundesligaspieler, das sind ja so eine Themen, wenn die Alten sich unterhalten, vielleicht hätte ich auch mal einen ganzen Arm zutätowiert oder so, wenn man das gut findet und wenn man mit der Zeit geht. Es gibt immer Ausnahmen, die fallen dann aus dem Raster, aber wenn du jung bist, machst du ja viele Sachen auch mit. Und damals war das eben so.
Ja. Ich stelle mir gerade so einen Instagram-Kanal von Juri Schlünz als aktiver Fußballer vor. So wie hier zuletzt Jan Löhmannsröben, der doch dann aus der Kabine noch die Schlagermusik dann da noch mitgesungen hat. Puh, das wäre...
Zum Glück gab es das damals alles noch nicht.
Machen wir mal weiter. Ich habe früher beim Training bei den Konditionseinheiten gern mal geschummelt. 1, nee, ich war mal Vorbild. 10, doch.
3, also Vorbild war ich nun wahrlich nicht. Aber... wenn das angesagt wurde, dann haben wir das gemacht. Dann sind wir da durchgezogen. Es war, hat uns auch irgendwie geprägt und hart gemacht, aber wenn dann die Älteren mal abgekürzt sind und ich war der Junge, habe ich es natürlich nicht gemacht, aber umso älter man wird, dann hat man so die eine oder andere Sache schon mal ausprobiert und deswegen die 3.
Okay, aber ihr habt damals ja auch nicht immer alle ganz vorbildlich gelebt. Es war dann doch eher nochmal üblich, die ein oder andere Zigarette zu rauchen. Das hat uns zumindest Thomas Doll erzählt.
Oh, naja, hat auch gerne, glaube ich, mal eine geraucht. Und ich war öfter mal dabei als junger Spieler. Die haben mich dann mal in die Runde mit reingenommen. Ich weiß noch, dass Schulle noch dabei war. Da kann ich mich erinnern, abends nach dem Essen, Trainingslager, da haben wir dann nochmal in der Runde gestanden und ich als ganz junger Kerl bin dann natürlich auch dann mit mal um die Ecke gegangen.
Tja, das ist bei Thomas Doll hängen geblieben.
Ja, da hat er was gelernt, ne? Wir als junger Spieler.
Das Normalste der Welt, würde ich sagen.
Naja, das war nicht gerne gesehen, es war verboten. Wenn du dabei erwischt worden wärst, hättest du wahrscheinlich auch ein Problem bekommen und das ist, wenn du jung bist, begehrt man auch ein bisschen auf und dann war das einfach so, die älteren Spieler haben ja so unter dem Motto, wenn du jetzt zu uns gehören willst, dann musst du mit uns ab und zu mal eine rauchen gehen. So, das war eben so und das war total Quatsch war das, weil es ja nicht gut ist. Man weiß bloß nicht, wie man dann als Fußballer geworden wäre, hätte man gar nicht geraucht, aber das waren die Zeiten damals so. Und ich glaube, das waren... Wenn wir in Magdeburg gespielt haben und man wollte dann nochmal auf Toilette gehen, dann war absoluter Nebel da, weil alle Spieler da gesessen haben und haben schnell noch vorm Spiel eine geraucht.
Letzte Aussage. Ich bin pünktlich. 100%. 10, oh, naja, ist nicht so mein Favoritending.
Ja, das ist eine 10.
Ja, da
muss ich sagen, das ist eine Schwäche von mir.
Ja, das sieht Andreas Zachhuber auch ganz genauso.
Ja, dass er immer zu spät kommt. Also er ist zwar etwas besser geworden, aber es war so, dass er eigentlich bei jedem Treffen, wenn wir irgendwo uns treffen mit Jaros, Maron, Schulz oder so, also es ist sehr, sehr selten, dass Juri pünktlich kommt und er immer irgendwie noch was hatte, dass er noch arbeiten musste oder im Stau. Pünktlichkeit, große Schwäche.
Um keine Ausrede verlegen.
Naja, das ist ja dann nachher, klar ist das eine Schwäche, aber das muss man natürlich dann nachher auch zelebrieren, umso älter man wird. Ne? Dann,
Schwächen zelebrieren wirklich, ist immer wichtig, stimmt.
Ich war wirklich schon da und habe sie alle gesehen und habe extra gewartet um eine Ecke, damit ich dann diesem Vorurteil Genüge tun kann, dass ich dann reingehe 5 Minuten später und dass ich das rote Gesicht von Zachu übersehen kann.
Ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die man dann trägt, ne? Mit so einem Ruf, dem muss man gerecht werden, das stimmt. Ja.
Genau.
So, wir kommen zum Ende. Was macht Juri Schlöns wirklich konkret heute mit bei diesem Job AOK Nordost? Das ist auch etwas, was viele Kollegen uns gefragt haben. Was macht er denn heute eigentlich? Wie sieht denn das konkret aus, der Job?
Ich hatte ja als Nachwuchsverantwortlicher schon damals mit der AOK zusammengearbeitet. Wir haben ja über Jahre hinweg den AOK Jugendtrainingstag veranstaltet mit dem FC Hansa. Und da sind jetzt schon, melden sich da über 300 Kinder an, wenn wir das immer machen im Stadion. Und daraufhin hatte ich den Kontakt und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, dort mich zu bewerben. Und bin dort im Bereich Gesundheitsmanagement. Jetzt sind wir fusioniert, unsere Abteilung mit der Prävention bei der AOK, und betreue die Gesundheitskooperation mit Vereinen und Verbänden in MV. Mhm. Also es sind ganz viele Verbände, Handballverband, Fußballverband, Leichtathletikverband, Behindertensportverband und Vereine auch in MV, nicht nur in Rostock, in Schwerin, in Neubrandenburg, in Friedland, und versuche dort mit den Partnern und mit den Vereinen und mit den Sportlern verschiedene Projekte zu machen. Nicht nur diesen Jugendtrainingstag, sondern wir haben auch viele Kita-Projekte mit Empor. Wir führen in Schwerin mit den Schweriner Volleyballerinnen, mit dem BC-Traktor Boxen Schwerin. Und deswegen bin ich überall sehr informiert, was den Sport betrifft. Und wir haben auch eine Beach-Tour, wo dann die Sea-Wolves dazukommen, wo dann Kinder animiert werden, Sportarten auszuprobieren, was ja auch im Sinne einer Gesundheitskasse ist, dass man sich bewegt und gesund bleibt. Das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und ich sehe überall wieder alte Weggefährten, aber auch neue. Arbeite mit jungen Leuten zusammen, die dann neu da reinwachsen, und hoffe, dass diese Corona-Zeit ganz, ganz schnell irgendwann vorbei ist. Mhm. Ja, so schnell wird es jetzt sicherlich auch nicht sein, aber dass man dann wieder Sport treiben kann, dass die Kinder Sport treiben können und dass man dann wieder Projekte durchführen kann und dass man dann Auge in Auge voreinander sitzt, was bespricht, lacht, sich ärgert, und das ist so mein Leben und das hält mich auch jung und das macht unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass man da ganz viele Sachen noch in MV machen kann mit der AOK Nordost.
Sagt der 59-jährige Juri Schlöns. Robert, wir bedanken uns bei Juri Schlöns für diese ausführlichen Einblicke, Rückblicke, Ausblicke. Was ist bei dir jetzt besonders hängen geblieben? Erster Eindruck, Robert?
Zwei Sachen sogar. Also das erste war im Vorfeld in der Vorbereitung. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal mich so intensiv mit dieser Wendezeit und Hansa Rostock befasst.
Du Jungspund.
Ich Jungspund als 94 Geborener. Und die zweite Sache ist eine Frage tatsächlich. Herr Schlöns, darf ich Sie duzen nach diesem Interview heute? Tobi darf es ja.
Nee, das reicht noch nicht. Also, ich würde gerne, Ich würde gerne, dass du mich weiter siehst und ich dich
duze. Das ist kein Problem, Herr Schwenz, danke.
Bei mir ist die Erkenntnis hängen geblieben, dass es zwischen der DDR-Oberliga und der aktuellen Oberliga weiterhin noch einen Unterschied gibt.
Ach, schön, Robert,
ja. Um das nochmal einmal aufzuwärmen, ja, wenn ich das nochmal erwähnenswert. Und ich finde es schön, dass Juri Schwenz und ich einen Gedanken teilen. Fußball gucken im Fernsehen ohne Fans ist einfach nicht das Gleiche. Es ist einfach langweilig, es hat nicht diese Emotionen und das fehlt diesem so tollen Sport absolut. Also, vielen Dank, Juri Schlünz.
Das ist nicht nur, ich muss noch mal einmal grätschen, das ist, um das fairerweise zu sagen, das hören ja nicht nur Fußballfans hoffentlich jetzt hier diesen Podcast Spompf. Spompf ist übrigens ein gutes Wort, das kann man auch mittags beim Kartoffelessen aussprechen.
War übrigens meine Idee,
Ja, sehr gut. Ja, aber es betrifft natürlich alle anderen Sportarten auch, ne? Handball und wenn ich mir Biathlon angucke oder Skispringen oder so, also die Sportarten brauchen schon die Fans und die Zuschauer.
Genau, dann freuen wir uns, dass hoffentlich dann bald wieder auch Fans mal zugelassen sind, dass wir Juri Schlünz dann auch im Ostseestadion wiedersehen oder bei vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Also vielen, vielen Dank, alles, alles Gute, vor allem gute Gesundheit und dass es dann auch ein vielleicht ja doch rauschendes Fest zum 60. geben kann in diesem Jahr. Vielen Dank, Juri Schlünz.
Ja, vielen Dank.
Ich werde verrückt, neuer Weltrekord im Hochsprung.
Und nach den rein ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor. Der Deutschlandachter ist Olympiasieger.
Das war Maren Brinker. Der SSC Peilberg Schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister.
Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht.
Ist auf der linken Seite, es kommt der Schuss. Tor!
Nein, 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 nein. Ein solches Spiel.
Spompf. Der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.
So, vielen Dank, Juri. Entschuldigung, dass ich dir da das letzte Wort abgeschnitten habe. Vielen, vielen Dank.
Kein Problem, aber Jan Dittjogreit hat mir jetzt den Rest gegeben auf meinem linken Ohr hier.